Mein Thema lautet: Das Kindlein aber wuchs und erstarkte. Das ist ein Wort über Jesus in seiner Kindheit, wie er zuerst ganz klein war und wie er dann immer größer wurde. Also als Mensch körperlich ist er dann mit ungefähr 30 Jahren, so steht es geschrieben, dann, ich darf es einmal so ein bisschen modern sagen, in die Arena des Lebens hineingeführt wurde und er seinen ganzen Auftrag erfüllen musste, nicht nur erfüllen musste, durfte und auch erfüllt hat. Ausgangspunkt ist, ja, jedes Rednerpult ist anders. Also muss jetzt gerade den Platz für meine Bibel suchen, habe ich natürlich auch gefunden. Ich komme hier vor wie die Angela Merkel, so viele Mikrofone sind da, aber macht euch keine Sorge, also an dem Platz möchte ich nicht stehen, an dem Platz möchte ich also nicht stehen, ja, das überlassen wir lieber ihr. Also, mein Thema noch einmal, das Kindlein aber wuchs und erstarkte. Und in Lukas 2, Vers 40, dort steht dieser Vers, geht dieser Text weiter, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Noch einmal. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Fast denselben Vers finden wir 12 Verse weiter in Lukas 2, Vers 52. Das ist gesprochen, nachdem der 12-jährige Jesus im Tempel aufgetreten ist, dann heißt es dort: Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe oder an Alter und an Gunst, steht da steht genauso Gnade wie im oberen Vers, und an Gnade bei Gott und den Menschen. Hat man deshalb mit Gnade über, mit Gunst übersetzt, weil jetzt ja der Mensch der ist, der im Gunst erweist, und oben ist es Gott, ist nicht falsch natürlich. Ich übersetze lieber ein bisschen konkordant und würde dann auch dann hier Gnade sagen und nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen. Ich will heute Abend versuchen, den Lebensweg Jesu nachzuzeichnen, von der Geburt bis zu seinem öffentlichen Auftreten mit circa 30 Jahren. Und ich hoffe, dass das Thema dann auch einigen praktischen Nutzen für unser persönliches Leben haben wird. Nicht wahr? Das gilt auch uns. Wir sollen erstarken. Jetzt geht es da natürlich nicht zunächst um Erstarken an unseren Muskeln oder an unserem bisschen Grips, das wir mitbekommen haben, sondern es geht um unser geistliches Erstarken. Da lesen wir zum Beispiel in Epheser 1, Vers 10, seid stark in dem Herrn oder erstarket im Herrn, oder werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht wahr? Da geht es um unsere geistliche Kraft, aber in dem Herrn. Denn wir selber sind schwach. Und Paulus schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber trotzdem, wir sollen eine geistliche Kraft entwickeln, die mit den Dingen und Problemen dieser Welt auch fertig wird, aber nur in Christus, nicht anders. Stark in dem Herrn. Ja, nun steigen wir gleich ein und stellen auch gleich ein paar ungeschützte Fragen, möchte ich mal sagen. Wir sind nicht in der Schule, Sie brauchen keine Antwort geben. Was war die erste Berührung Jesu mit dem Gesetz? Er wurde unter Gesetz getan. Würde ich auch sagen. Aber ich hatte ja nicht so gefragt, wenn ich etwas anderes sagen würde. Lukas 2, Vers 7. Dort steht: Er wurde in Windeln gewickelt. Wisst ihr, warum das die erste Berührung mit dem Gesetz war? Weil im Gesetz steht, 5. Mose 23, Vers 14, dass der Soldat eine Schaufel mitnehmen muss unter seinen Geräten. Und sein Lager soll heilig sein, dass nichts Anstößiges unter ihm im Lager sei und sich der Herr abwende. Deshalb musste eine Schaufel mitgenommen werden. Und hat natürlich, wir würden sagen, auch hygienische Gründe, das ist ganz bestimmt mit der Hintergrund. Aber er musste eine Schaufel nehmen, all das zu vergraben, was er ausgestoßen hat. Und das wäre etwas Anstößiges gewesen, wenn das alles offen herumliegen würde. Nicht wahr? Und das mag jetzt vielleicht etwas eigenartig klingen, aber Jesus hat sich nicht in seinem Kot gewälzt. Das tut das frisch gewaschene Schwein, 2. Petrus 2, Vers 22. Aber nicht der heilige Gottessohn. Er wird deshalb in Windeln gewickelt. Da wurde alles säuberlich nach dem Gesetz aufgefangen. Wenn Sie Hesekiel 16 lesen, Vers 4, das ist ja das bekannte Kapitel, wo der Herr Jerusalem erwählt. Da sagt er durch, dein Vater war ein Amoriter, ich glaube, der Vater war ein Amoriter, deine Mutter war eine Hethiterin, und ich sah dich dort in deinem Blute zappeln, und dein Nabelschnur wurde nicht abgeschnitten, und du wurdest nicht in Windeln gewickelt. Das Jerusalem, bis zum heutigen Tag, eine Fülle von Schmutz. Auch Heiliges natürlich, ja, aber auch eine Fülle von dem, was Gott gar nicht gefällt. Jesus hatte eine Verdauung wie wir, trank die Muttermilch der Maria und aß später das natürliche Brot dieser Welt. Er bekam kein Extra-Diät, so wie im christlichen Erholungsheim, in Langsteinbach, der steht Diät. Nein, Jesus bekam keine Diät. Er aß das Brot dieser Welt, kein Manna vom Himmel, wie in der Wüstenwanderung, sondern das Brot dieser Welt. Deshalb wurde er auch in Windeln gewickelt. Ich möchte einmal die Frage auch hier stellen, was für ein Fleisch hatte eigentlich Jesus? Nicht wahr? Ich dachte viele Jahre, ich wünschte es mir eigentlich viele Jahre, Jesus hätte die adamitische Unversehrtheit gehabt. Das heißt, in dem Zustand, wie Adam war, bevor er fiel. Und dann zusammen mit dem Heiligen Geist wäre das sehr gut gewesen, dann hätte er es vielleicht geschafft, nicht zu sündigen. Aber ich muss immer wieder sagen, ich kriege das nicht auf die Reihe in meiner Bibel. In meiner Bibel steht, er hatte ein Fleisch wie wir, außer der Sünde. Dann muss man weiter fragen, wer das Jesus dann geschafft, nicht zu sündigen. Schon wenn wir das erste Mal schreien in dieser Welt und nicht genug Nahrung kriegen, die Mama noch nicht da ist, dann fängt das Baby schon an zu brüllen, zu schreien. Das würde ich sagen, das ist ja noch keine heilige Äußerung dann, nicht wahr? Er hatte ein Fleisch wie wir. Aber wir müssen hier Folgendes sehen. Ein Mensch hat einen Vater und eine Mutter. Jesus hat eine Mutter, das war die Maria, von der das Fleisch, aber hat einen Vater. So war zwar der Vater im Himmel, so war er wahrer Mensch und wahrer Gott. Nur so konnte er diesen Weg gehen und beschreiten. Nur so konnte er sündlos bleiben, zusammen dann mit dem Heiligen Geist. Es heißt in Hebräer 4, Vers 15, dass Jesus ein Hohepriester, ein gerechter Hohepriester werden sollte, der in allem versucht wurde, wie auch wir, aber nie sündigte. Philipper 2, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, gleich wie wir. Nachdem er unser Fleisch trug, ist der Sieg und sein Sieg über die Sünde umso größer. Gott hat nicht manipuliert, verstehen wir? Hat er gar nicht nötig. Aber die göttliche Seite hatte er. Und das ist eindeutig, war sein Vater im Himmel. Wie Jesus das gemacht hat, nicht zu sündigen, liebe Geschwister, ich weiß es nicht. Ich stehe manches Mal vor einem Rätsel, kein dummer Gedanke, kein blödes Geschwätz, alles heilig vom ersten Augenblick der Geburt bis zum letzten Atemzug, als er rief, es ist vollbracht. Unvorstellbar. Einmal hat sein Fleisch allerdings anders reagiert wie unseres. Das ist gleich am Anfang seines öffentlichen Auftretens, als er 40 Tage und 40 Nächte fastete. Er aß kein Brot, das kann man machen, 40 Tage, aber er trank auch kein Wasser. Das hält kein Mensch aus. Das ist vielleicht ein Stück Nachvollzug der Wüstenwanderung, können Sie in Nehemia 9 lesen, dass der Schuh nicht, durch das Manna natürlich, der Schuh ist nicht zerfallen und auch der Schweiß muss anders gewesen sein, die Kleider sind nicht zerfallen. Hat Gott vielleicht so etwas an ihm dann gemacht, dass er das 40 Tage ohne Wasser aushielt? Ich meine, wir müssen das auch wissen, ich lasse mir das immer wieder erzählen, ganz alte Leute, die nur auf der letzten Wegstrecke sind, am Sterben liegen, in den letzten Tagen nehmen sie gar nichts mehr zu sich, kein Wasser und kein Brot, sie wollen nichts mehr, sind einfach fertig und leben dann doch noch einige Zeit, ohne irgendetwas aufzunehmen. Da könnte man vielleicht sagen, da gibt es so etwas Ähnliches. So, und jetzt kommt die Beschneidung natürlich. Er wurde am achten Tag beschnitten und jetzt heißt das, er wurde unter Gesetz getan. Oder unter Gesetz geworden, wie irgendeiner übersetzt. Lukas 2, Vers 21 und dann natürlich die Galaterstelle, Galater 4, Vers 4, dass er unter Gesetz getan worden ist. Gott hat seinen Sohn, der Vater im Himmel hat seinen Sohn am Anfang bewahrt. Eindeutig. Sehen Sie einen fünfjährigen Bub, den lässt man noch nicht Dinge machen, die ein 25-Jähriger macht. Man überfordert ein Kind nicht. Und so hat es auch Gott mit seinem Sohn gemacht. Er musste ja den Gehorsam lernen, diese Stelle kommt noch ab und zu. Er musste ja den Gehorsam lernen. Und in diesem Lernen, in dieser Lernphase kann man ein Kind einfach nicht überfordern. Das ist unmöglich. Und so hat es auch Gott mit seinem Sohn gemacht. Nun ist die Frage, wie hat er das gemacht? Unser Vater im Himmel, übrigens jetzt auch wieder an uns, wie macht er das mit uns, dass er uns bewahrt? Es geht jetzt um die Bewahrung Jesu in seiner Kindheit. Ich möchte hier eine symbolische Deutung geben. Wir lesen in 2. Mose 2, in den Versen 3 und 5 folgendes. Am Anfang des zweiten Buches Mose, da ist die Geschichte von der Geburt Moses. Und seine Mutter hieß ja Jochebed und Mose ist auch ein Bild auf unseren Herrn. Und dann nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr, verpichte es mit Erdharz und dort legte sie den kleinen Mose hinein. Und dann schwamm der brav im Nil, hat glaube ich auch mal ein bisschen geschrien, habe ich glaube gelesen, ich hoffe, dass ich so richtig in Erinnerung habe in der Bibel. Und dann kam die Tochter des Pharao und hat ihn gefunden. Nun gibt es in der Bibel für Schilfrohr mindestens drei Begriffe. Und hier steht nun der Begriff Gomme und das übersetzen wir dann nicht mit Schilf, sondern mit Papyrus. Das ist das Wort für Papyrus. So, Jesus, oder nein, Mose, war eingehüllt in ein Kästchen von Papyrus. Das heißt, Papyrus ist der Träger der Schrift. Jesus war eingehüllt in das Wort Gottes. Gott hat seinen Sohn durch das Wort bewahrt. Er lag eingehüllt, das ist ganz wichtig, keine undichte Stelle, wo man dann doch noch irgendetwas reinschieben konnte, deshalb war das mit Pech verschmiert. Jesus wurde das durch das Wort Gottes bewahrt. Er hat das als Schutz sozusagen hingestellt, so wie später Jesus sich gegen den Teufel wehrte mit dem Wort Gottes, so hat der Vater das Wort für alle Feindesmächte gestellt und für ihn, dass Jesus reinbleiben konnte. Es war das Wort war in der Kindheit sozusagen seine Arche in den Wasserfluten dieses Kosmos mit seinen ganzen Geistesströmungen, nicht wahr? Man lässt ein Kind noch nicht in die ganze Verantwortung des Bösen dieser Welt hinein, in Auseinandersetzung, da muss er erst älter und reifer werden. So hat es auch Gott gemacht. Er hat ihm das alles abgehalten, sodass das, was für ihn passte, das hat er zugelassen, dass das auf ihn wirkte. Der Vater hüllte ihnen das Wort ein, kein fremder Geist kam hindurch. Das Wort war immer seine Hülle. Gott noch einmal hat seinen Sohn nie überfordert. Da steht ein wunderbares Wort in Sprüche 22, Vers 6, und dort heißt es: Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Das galt auch für uns. Gute Eltern, es gibt wohl gute Eltern, aber ich glaube, alle haben am Schluss doch irgendwie dann zu sagen, vor allem die Frommen sagen das immer wieder, trotz meiner Erziehung ist aus meinem Kind noch was geworden, nicht wahr? Und das ist auch so, dass wir alles falsch, was ich falsch gemacht habe in der Kindererziehung, das möchte ich, na, das ist einfach so. Und wenn dann Gott die Kinder in seine Hand nimmt, dann sollten wir mehr wie dankbar sein. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Nicht wahr, den einen, den musst du hart anfassen. Den anderen, den musst du sehr milde anfassen, sehr weich und sanft anfassen. Der eine, der hat eine Begabung, jetzt würde ich mal sagen, praktische Begabung, den musst du anders anfassen, wie einen, der gerne Bücher liest. Nicht wahr? Und so wusste auch Gott, mein Sohn hat die Begabung, hat euch alle großartige Begabung gehabt, der Sohn. Aber er hat ihn auch vorbereitet auf das, was auf ihn zukommen würde. Das war die Erziehung Gottes mit seinem Sohn. Gott, der Sohn, der kleine Jesus, ist genauso erzogen worden wie wir. Das ist nicht von den gleichen Eltern natürlich in der damaligen Zeit. Wenn wir in Psalm 91, in den Versen 11, 12 lesen, dass dann nachher der altböse Feind in der Versuchungsgeschichte zitiert, dann galt das damals für Jesus. Psalm 91, 11 und 12, und dort heißt es, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, er hat seinen Engel über dir befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest, nicht wahr? Und da hat einfach auch der Gott den Engeln befohlen, die Geistesmächte würden gerne meinen Sohn zerreißen, nicht wahr, wie ein brüllender Löwe, aber ihr seid da, um auf ihn aufzupassen. Später, als dann der Satan auf ihn eindringen durfte, da war dieses Wort nicht immer aktuell. Nur ab und zu, da heißt es dann, und ein Engel stärkte ihn in Gethsemane, es kamen die Engel und dienten ihm, war auch noch da. Aber er musste doch im Großen und Ganzen seinen Weg alleine gehen. Also ich wollte es noch einmal wiederholen, auch für uns ist das Einhüllen in das Wort ganz wichtig, dieses Papyruskästchen, diese Bibel, wo das Papier, wo die Schrift draufsteht, nicht wahr? Die müssen wir lesen, wir können sie auch hören, wenn wir nicht lesen können, das kann man heute alles. Wenn wir nicht lesen, begeben wir uns in Gefahr, weil wir die mit dem Wort nicht mehr leben. Beim Bibellesen empfange ich die Weisung Gottes. Noch etwas war dort im Nil, am Nil, im Nil, mit dem kleinen Jesus. Natürlich nicht mit dem kleinen Mose. Da stand die Schwester und dort stand die Tochter des Pharao, nicht wahr? Die Schwester beobachtete, 2. Mose 2, Vers 1 bis 10. Die Schwester beobachtete den kleinen Mose von Ferne. Israel, auf Jesus jetzt übertragen, beobachtete Jesus von Ferne. Aber nicht ganz Israel. Eben nur die Schwester. Und die Schwester ist in der Schrift, das haben Sie alle von Arthur Muhl gelernt, die Braut, nicht wahr? Braut. Hoheslied 4, Vers 8, folgende, Hoheslied 5, Vers 1. Und dort steht nur Schwester. Dort steht nicht Miriam. Das war sicherlich Miriam. Aber steht halt nicht dort. Das ist einfach deshalb, es war die Schwester. Später kommt die Miriam noch als Schwester Aarons vor, hat sie eine ganz andere Bedeutung. Und als die Schwester von Mose und Aaron, da mag es nochmal anders sein. Hier ist nur die Schwester. Und was war denn damals, als Jesus auftrat? Damals warteten die Brautseelen auf den Messias. Denn aus Israel kommt die Braut, zunächst nur die Auswahl natürlich. Später werden dann alle zum Eheweib und vorher zur Braut werden. Beispiel ist die Prophetin Anna bei der Darstellung Jesu im Tempel, Lukas 2, Vers 36. Sie redete über ihn, über Jesus, zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Das sind diese Brautseelen. Oder der alte Simeon, Lukas 2, Vers 25. Es betrifft die, die auf den Trost Israels warten. Das sind auch diese Brautseelen. Und dann wird das ganz aktuell, als Johannes der Täufer auftrat. Ich werde diese Stelle nie vergessen, weil er sie verlobt war, hat ihm mal der Robert Schatz zu meiner Braut und mir gesagt. Kennt ihr Johannes 3, Vers 29? Ich sage, nein, was steht da? Ich war Anfang Johannes 3, da steht es mit Nikodemus. Ja, das weiß man ja. 3, 29, das wusste ich nicht. Das vergesse ich nie wieder. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Und diese meine Freude ist jetzt erfüllen, was dort alles steht. Nicht wahr? Jesus ist der Bräutigam. Und die dort standen, die ihm glaubten, natürlich nachfolgen, das ist die Braut. So hat er das verstanden, so versteht es die Bibel. Und die stehen von ferne. Und diese Brautseelen erkennen wir noch einmal in der Stunde der Kreuzigung. Gewisse Frauen, sogar viele Frauen heißt es, in Matthäus 27, 55, selber auch Markus 15, 14, es waren da selbst viele, viele Frauen, die von ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Nicht wahr? Viele Frauen. Das ist auch dieses, sind auch diese Brautseelen, die stehen von ferne. Es wiederholt sich, was damals die Schwester machte am Nil. Das sind jetzt die Frauen, die Jesus von ferne beobachten. Dass da auch ein Stück der Scham dabei war, natürlich, weil Jesus völlig unbegleitet am Kreuz hing, das gilt auch. Und trotzdem, das heißt, von ferne, sie kennen ihn noch nicht richtig, heißt das auch. Sie beobachten ihn noch, wie er seinen Weg beendet, bis dann später die Geschichte mit Maria Magdalena, ja, Maria Magdalena kommt und dann werden die Beziehungen dann, ihr gesagt, die Beziehung ist heute noch nicht, ich bin noch nicht aufgefahren. Später, wenn ich wiederkomme, dann werden wir auch ein Geist miteinander werden. Und jetzt noch die Tochter des Pharao, die stand auch dort. Die Tochter des Pharao stellt die Geistesmächte dieser Welt dar. Das ist ja ganz klar. Auch die schauen zu, auch wir werden ja beobachtet von den Geistesmächten dieser Welt. Nicht wahr? Nicht nur von der Wolke von Zeugen, die ist bestimmt auch bei uns da. Aber das sind die Fürstentümer und die Gewalten. Die gucken uns zu. Wollen uns beeinflussen? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, nicht wahr? Da wissen wir, was wir für einen Kampf haben. Gott sei Dank sehen wir die nicht, was da sich um uns lagert, was da um uns rum ist. Auch die schauen zu und fragen sich, was hier unten mit den Frommen vor sich geht. Damals, und jetzt ist das Bild nicht mehr auf Jesus zu deuten, nahm die Tochter des Pharao den Mose zu sich und er zog ihn in der Weisheit Ägyptens. Aber damals, als Jesus kurz nachdem er geboren war, da kamen sie auch, diese Geistesmächte jetzt auch positiv, da kamen die Weisen aus dem Morgenland und sagten, wir haben seinen Stamm gesehen. Auch das gibt es in dieser Welt, dass man auf einmal sieht, da ist ja einer, muss noch gar nicht gläubig sein, da ist ja einer, da ist ja einer, der als König in diese Welt gekommen ist. Ich lese manchmal Bücher über die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Glaube. Und es war wohl Heisenberg, der einmal gesagt hat, wenn du in Naturwissenschaften, die Wissenschaft hinein, ja, in Naturwissenschaften hineinschaust, dann siehst du oben, meinst du, wenn du oben hinschaust, da gibt es keinen Gott. Alles von alleine geworden. Aber wenn du unten angekommen bist in der Tiefe, dort ist nur noch Gott. Nicht wahr? Das sind diese Menschen auch, die dann ihn beobachten und doch sehen, da muss doch, das ist doch einer. Da ist doch, das ist doch einer, der ist anders. Auch Nikodemus hat es in Johannes 3 erfahren. Also zurück, die Tochter des Pharao nimmt ihn zu sich und erzieht ihn in der Weisheit Ägyptens. Das passt jetzt nicht mehr auf Jesus. Für Jesus läuft jetzt ein anderer Weg. Nein, das musst du erst sagen. Aber etwas erfüllt sich an Jesus. Nämlich Hosea 11, Vers 1, zitiert Matthäus 2, Vers 15. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, nicht wahr? Auch das musste noch auf Jesus, muss noch auf Jesus gedeutet werden. Jesus muss den Weg aus der Bedrängnis Ägyptens noch einmal nachvollziehen. Aber jetzt doch zu dem, was ich sagte, auch die Geistesmächte schauen zu und sahen zu. Brauchen wir nur die Geschichte mit dem Gadarener ansehen in Matthäus 8, 29 mit diesen Schweinen, wo die Dämonen dann die Schweine fahren. Da sagt einer von denen, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen, nicht wahr? Und Satan selber wusste ganz genau, was hier gespielt wird. Er wusste genau, wer Jesus ist. Er hat versucht, ihn über den Tisch zu ziehen. Er hat versucht, ihn zum Sündigen zu bringen. Ist ihm aber nicht gelungen. Die Welt schaute Jesus zu. Nein, die Geisterwelt schaute Jesus zu, sehr genau. Und uns schaut sie auch sehr genau zu. Und versucht uns über, darf ich es nochmal so sagen, über den Tisch zu ziehen. Sie versucht uns zum Sündigen und zum Abfall zu bringen, nicht wahr? Und das sagen unsere Brüder, das haben unsere Brüder ausgelegt, ich bin überzeugt, dass das richtig war, das ist auch meine Meinung. Als eine Finsternis kam bei der Kreuzigung Jesu, da war keine Sonnenfinsternis, die Astronomen berichten da nichts, das kann man sehr schön zurückrechnen alles. Und heute mit den Computern sogar noch viel besser. Da kam die ganze Finsternis, hat den ganzen Kreuzesberg umlagern und wollte sehen, wie der Sohn Gottes starb. Also die Auseinandersetzung, die Begegnung und das Zusehen der unsichtbaren Welt. Aber viel lieber spreche ich davon, dass die Braut von ferne zugeschaut hat. Und er weiß, sobald sie wieder auftritt, dann wird sie auch Jesus zunächst von der Ferne beobachten, weil er nicht da ist, bis der Bräutigam dann auf diese Erde kommt. Noch ein weiterer Punkt. Die Erziehung Jesu im Kindesalter begann sehr früh. Man sagt, dass ungefähr mit 3 Jahren ein religiöser Vater, der nun auch eine gewisse Begabung vielleicht darin hatte, muss man auch dazu sagen, ab 3 Jahren ungefähr die Erziehung begann. Mutter übernimmt ja so etwas, weiß es noch viel besser wie die Väter. Die Oma macht es auch, weiß nicht, ob eine Oma da war, steht nichts in der Bibel, ist auch nicht so wichtig dann. Dann erzog ihn der Vater, also mit 3 Jahren begann das, hat man dann da aus der auswendige Sprüche dann hergesagt und hat dann auch gesagt kriegt, wie man sich zu benehmen hat nach dem Gesetz und so weiter. Und dort wurde er auch, sicherlich war der Geist Gottes da dem Josef behilflich und der Maria, dass sie den Sohn, den Jesus, seiner Art gemäß erzogen. Eine Tora-Rolle, also eine, damals hatte ich 5 Bücher Mose, ist eigentlich Tora, aber ich sehe in der Schrift, in der Tora auch die ganze Bibel, die ganze Schrift. In eine Tora-Rolle, noch einmal, das sind zunächst die 5 Bücher Mose, sind das, was immer zusammengerollt war, man dann auch im Fernsehen sieht oder in Büchern abgebildet sah. Die gab es in einer Familie nicht. Heute gehst du im Buchladen, da fragen die, wo ist eine Volksausgabe, eine Taschenbuchausgabe, eine billige Ausgabe, eine für 2 Euro, wo du jedem verschenken kannst, sogar für 1 Euro ein Neues Testament oder willst du eine Leder gebunden für 100 Euro. Sowas gab es dort nicht, das wurde alles abgeschrieben und auswendig gelernt. die Schrift, zunächst die Torahrolle und die ganze Schrift dann auch, die gab es sicherlich in der Synagoge in Nazareth, die gab es dort eine Synagoge. Ich denke, dass die in Nazareth auch nicht ganz arm waren, das werden wir gleich nachher hören, warum. Bloß denk dran, was das für eine Gesellschaft dort war, dann wisst ihr, dass die auch ein paar Kreuzer, ein paar Groschen hatten. Jesus lernte die Schrift auswendig, zunächst mit dem, was ihm die Eltern erzählten, und dann, was er in der Synagoge hörte. Vielleicht lernte er auch die Septuaginta, die griechische Übersetzung. Er hat auf jeden Fall Griechisch gesprochen. Mit Sicherheit hat er Lateinisch auch gesprochen, das kann man nicht nachweisen, aber ich gehe davon aus, der begabte Jesus sprach auch Lateinisch und natürlich Aramäisch. Das Gespräch mit Pilatus ist ganz bestimmt in Griechisch, vielleicht aber auch in Lateinisch geführt worden. Die Juden sind ja eh alle sprachbegabt, wie man sagt, und warum soll das Jesus nicht auch gewesen sein? Ob es dort so eine Art Judenschule gab, das ist ja ein Begriff, den wir kennen, im Positiven, im Negativen, das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es dort Belehrung gab. Und die muss es dort gegeben haben, weil der Synagogenvorsteher nämlich alles tun musste, dass seine frommen Schäfchen bei der Stange blieben. Werdet ihr gleich hören, warum. Jesus hatte auf jeden Fall Lehrer, hat schon der Vater im Himmel gesorgt, dass Jesus Lehrer hatte, die ihn belehrten in den Wegen der Schrift. Wisst ihr, und dann war Jesus, machen wir es wieder mal ganz praktisch, dann war Jesus in einer großen Familie, denn da waren noch drei Brüder da und wahrscheinlich noch drei Schwestern, vielleicht noch vier Brüder, glaube ich, weiß schon gar nicht mehr auswendig, ja, vier Brüder sind es, glaube ich, noch gewesen. Da gibt es Streit unter Kindern und böse Worte. Jetzt will ich, wisst ihr, stellt euch das mal vor, wie Jesus das gemacht hat, sündlos zu bleiben bei solch einer Gesellschaft. Verwahrt unter dem Wort. Psalm 133, Vers 1 auch. Wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Versteht ihr, jetzt kommt das Wort, das hat er irgendwann gelernt. Das hat er angewendet, auf irgendeine Art und Weise. Irgendwie hat der Vater dann das so gesteuert, dass das dem kleinen Jesus ins Herz und in den Kopf gegangen ist. Die Bibel kann man auswendig lernen und es gibt Juden, die können, ich habe von einem gelesen, der konnte mit 18 Jahren die Bibel auswendig. Ja. Es gibt solche, muss man auch die Begabung haben. Trotzdem, es gibt's. Er war in der geistlichen Bildung durch das Wort. Und dann ist Jesus in Nazareth aufgewachsen. Nazareth kann auf Deutsch Bewahrung heißen. Nazar kann bewahren heißen. Aber der Netzer ist auch der Spross aus dem Stamm Isais. Das kann beides bedeuten und bedeutet wohl auch beides. Jesus wurde in Bethlehem geboren, wie wir alle wissen, habe ich noch gar nicht gesagt, gehe ich davon aus, dass wir es wissen. Am achten Tag beschnitten, sicherlich in Bethlehem, dann im Tempel dargestellt, nach 40 Tagen, nach der Reinigung der Maria, zuerst 7, dann nochmal 33 Tage. Dort wohnten sie in Bethlehem wahrscheinlich bei der Verwandtschaft, denn aus dem Hause Davids, da gab es Verwandtschaft, wenn sie sich dort einschreiben musste, dann gab es da irgendwelche Verwandte. Dann wurde das Opfer dargebracht, nach 3. Mose 12, Vers 8, das waren Turteltauben oder wilde Tauben. Und erst dann kommen die Weisen aus dem Morgenland, dann fliehen sie, bringen dann Gold, Myrrhe und Weihrauch mit, jetzt hatten sie ein bisschen Geld. Dann flohen sie nach Ägypten und sie kamen dann wieder zurück nach Nazareth, nachdem Herodes und die anderen Feinde gestorben waren. Das waren sie nicht lange. Wie viel, weiß ich nicht. Vielleicht 2 Jahre, vielleicht auch weniger, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. So kamen sie also nach Nazareth. Der Josef fürchtete sich, beim Nachfolger des Herodes in Judäa zu wohnen. Deshalb ging er nach Galiläa, nach Nazareth, wo übrigens auch herkam. Jetzt Nazareth. Nazareth war in der damaligen Zeit ein verrufenes Nest. Der Jünger Nathanael sagte, Johannes 1, 46, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aus Kana war der Nathanael, das war 6 Kilometer weiter, oder 7, dort war es besser. In der Gegend von Nazareth bzw. in Galiläa regierte damals der Fürfürst Herodes. Herodes Antipas heißt er auch. Der hat bis 39 nach Christus regiert. Und er war ein böser, gottloser König. Lukas 3,19. Herodes aber, der Vierfürst, weil er wegen der Herodias, des Weibes seines Bruders, und wegen alles Bösen, da steht's, das Herodes getan hatte, von ihm, dem Johannes dem Täufer, gestraft wurde, fügte allem dem noch hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Also, zur Zeit Jesu regierte ein böser, gottloser und ehebrechischer König in seiner Nähe. Das war der Geist jener Zeit. Hinzu kommt, 6 bis 7 Kilometer von Nazareth entfernt, wurde Sepphoris wieder aufgebaut, die Hauptstadt von dem König Herodes Antipas. Die wurde gerade in der Jugendzeit Jesu um 6 nach Christus herum, nach dem Tod des Herodes, wieder aufgebaut. Das ist die alte und jetzt wieder neue Hauptstadt in Galiläa. Als sie ein Kind war, die wurde mal abgebrannt und jetzt wurde sie wieder aufgebaut. Der Ort hatte ein Theater, ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Ich bin extra mal hingegangen, wollte mir das angucken, wo Jesus eigentlich da wanderte. Da sieht man von Sepphoris rüber nach Nazareth, da ist zwar ein Hügel davor, man sieht nur das obere Nazareth, das moderne Nazareth. Und hinter dem Hügel ist dann das alte Nazareth, da musste Jesus den Hügel rauf und dann sind das 6 Kilometer ungefähr, kann man heute nachwandern, die Strecke, die dann Jesus nach Sepphoris zurücklegen musste. Der Ort hatte ein Theater, eine halbrunde Arena, also Kampf mit wilden Tieren war nicht möglich, aber so große Bahn für Pferderennen und Wagenkämpfe, das war alles möglich. Eine griechische Stadt, hellenistische Stadt, eine heidnische Stadt. Herodes wollte, wie andere vor ihm, das Land hellenisieren, gräzisieren, griechisch machen. Nazareth lag 6 bis 7 Kilometer von Sepphoris entfernt. Und das Leben von Sepphoris schwappte nach Nazareth hinüber. Das ist das Problem. Deshalb hatten die auch Geld, wie ich vorher sagte. Da gab es immer was zu verdienen. Vielleicht hatte der Josef auch Bauaufträge, wie dieses Nest, diese Hauptstadt aufgebaut worden ist, weiß ich nicht. Für junge Menschen gab es jedenfalls Arbeit und Verführung. Der Synagogenvorsteher hatte sicherlich alle Hände voll zu tun, um seine Schäfchen beieinander zu halten. Nicht wahr, modern würde ich sagen, die haben dort im Theater die Kulissen geschoben, die haben die Eintrittskarten geknipst, und vieles andere mehr, was man eben so einer Theaterstadt macht, einer Residenzstadt mit allen Verführungen, nicht wahr, die man sich denken kann. Und dort hinein, in diese Umgebung, setzt der Vater seinen Sohn. Jesus ist nicht im Kloster aufgewachsen. Er lernte die Welt kennen, ohne dass etwas haften blieb. Das ist ganz wichtig. Wir müssen die Welt nicht unbedingt so arg kennenlernen. Bei uns bleibt nämlich was haften. Auch Jesus ist nie dort reingestiefelt, wo es besonders interessant war. Versteht ihr? Er hat schon seine Grenzen gewusst, der Vater hat gewusst, was er dem Sohn zumuten darf und was nicht. Und Jesus wurde nicht in einer heidnischen Schule erzogen, also nicht in der Weisheit Ägyptens oder Griechenlands oder vom Herodes Antipas. Soweit ging die Berührung nicht mit der Welt. Jesus wurde in Nazareth erzogen, genauer ernährt. Lukas 4,16 steht dort. Josef und Maria taten das, wie ich schon sagte, auch die Synagoge tat es. Nun steht in irgendwo Lukas, gerade wahrscheinlich dort Kapitel 4 wird es wohl sein, Lukas 4,16, jawohl. Es war Jesus zur Gewohnheit geworden, von Sabbat zu Sabbat in die Synagoge zu gehen. Und der Rienecker schreibt in seinem Kommentar, dass das auf die ganze Jugendzeit Jesu zu beziehen sei. Denke ich, hat er recht. Er schreibt, die Kinder hatten Zutritt zum Gottesdienst in der Synagoge vom 5. oder 6. Lebensjahr an. Die Lesungen des Alten Testamentes konnte er mehrmals in der Woche hören. War bestimmt ein fleißiger Hörer unser Jesus. Nicht, ich habe mir dann auch solche Fragen gestellt. Jesus war ganz bestimmt hochbegabt. Machte er in der Schule Fehler oder keine? Ganz schwierige Frage. Abschreiben hat er nicht müssen, andere haben nicht abschreiben lassen, da blieb er sauber. Musste er verkabeln lernen und sonst was? Nicht wahr? Das sind alles praktische Dinge. Gibt die Bibel sicherlich an irgendeiner Stelle auch Antwort, die ich jetzt gar nicht weiß. Wir können uns einen sündlosen Menschen nicht vorstellen. Und deshalb kann ich Ihnen auch wenn ich mir die Frage gestellt habe, ist es interessant, darüber nachzudenken, auch nicht beantworten, will sie nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Das beginnt jetzt dann vorwitzig zu werden, meine ich, wenn ich mehr mache, aber es ist einfach, Jesus so drüber nachzudenken. Jesus hat gelebt in einer Welt wie wir auch. Aber eins ist Tatsache, jetzt sind wir wieder beim Bibelwort. Das Kind wuchs und erstarkte und war erfüllt mit Weisheit. Jesus war erfüllt mit Weisheit. Wird uns noch ein Weilchen beschäftigen, die Weisheit bei Jesus. Gnade und die Gnade Gottes war auf ihm. Gnade hängt mit Bewahrung zusammen. Für uns heißt Gnade Rechtfertigung, Bewahrung, Eingriff Gottes umsonst in unser Leben. Und so war es auch bei Jesus. Rechtfertigt muss er nicht werden. Aber er musste bewahrt werden. Er musste im rechten Moment das rechte Wort eingegeben bekommen und. Das ist die Gnade Gottes. Das ist umsonst die Zuwendung Gottes in sein Leben hinein. Anders hätte er seine Jugendzeit nie überstanden. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges im Leben Jesu. Wie viel Uhr haben wir? 8:30?
Ja,
8:30. Haben wir alles miteinander festgestellt. Es ist noch unklar, wie lange ich noch reden darf. Darf noch ein bisschen weitermachen? Ja. Die große Wende im Leben Jesu, das müssen wir unbedingt noch miteinander besprechen. Das ist der 12-jährige Jesu im Tempel. Heute feiert das Judentum ab dem 13. Geburtstag die sogenannte Bar Mitzwa, deutsch Sohn des Gebotes, sprich, und nun mal so in unseren Ohren, die Entlassung aus der Kindheit ins Erwachsenenalter. Ab 13 Jahre mit der Bar Mitzwa ist der jüdische Sohn theologisch, nein, ich sage mal, geistlich, religiös, volljährig. Er darf aus der Tora vorlesen, das kann man beobachten, wenn die mit zwei Feiern sehen am Tempelplatz, an der Mauer, kann man dann gucken, wie der Bub da zum ersten Mal vorlesen darf. Das geht natürlich noch sehr langsam und dann muss der Onkel oder der Vater helfen, je nachdem, wer sich dafür zuständig erklärt. Aber die sind da sehr kinderfreundlich, da darf es auch holpern. Natürlich, die Kinder habe ich auch gehört, haben sie mir erzählt, die haben ja auch einen Lampenfieber, wie bei uns in den Abfragen in der Konfirmation. Aber das kriegen die alle hin, denke ich dann. Also, es geht sehr weit zurück, man kann Belege bis 135 nach Christus finden, dass ab 13 das Kind, der Sohn, religiös volljährig ist. Nun ist der 12-jährige Jesus im Tempel. Und Sie kennen die Geschichte, dass die Eltern nach Nazareth zurückgehen und der kleine Bub ist nicht dabei, der Jesus, sondern den finden sie 3 Tage später bei den Vätern, bei den Gelehrten im Tempel. Die Rienecke, ich habe noch bei Rienecke nachgelesen, was er dazu meint, die Lehrer. Also, ich habe nochmals bei Rienecke nachgelesen, um auch noch das letzte, die letzte Genauigkeit herauszuholen. Also dort konnten dann die Pilger konnten im Tempel die Lehrer befragen. Das war möglich. Also die kamen von Nazareth oder sonst wo und dann kamen sie im Tempel, jetzt haben sie auch viele Fragen mitgebracht, dann haben sie die Gelehrten im Tempel besuchen können. Da waren Veranstaltungen oder öffentliche Gespräche, konnten sie Fragen stellen und dann wurde das beantwortet oder auch nicht. Schreibt Rienecker, die Lehrer, die seine Antworten und Fragen bewunderten, waren die Gesetzeslehrer. Es waren öffentliche Belehrungen für die Festpilger möglich und zwar in zwangloser Form von Frage und Antwort. Hier war also Gelegenheit, auf alle die Fragen, die Herz und Sinn bewegten, Antwort zu holen. Also auf all die Fragen Antwort zu holen. Die Rabbiner nahmen schon Kinder mit 6 Jahren in ihre Schule auf. Ab 6 Jahren in der Schule. Natürlich nicht die von Nazareth, aber die durften kommen in der Festzeit und sonst die aus Jerusalem eben. Ein Rabbinerwort lautet: Vom sechsten Lebensjahr an aufwärts empfangen wir das Kind und mästen es mit dem Gesetz wie einen Ochsen. Und dabei schenken sie natürlich den geweckten Schülern größere Aufmerksamkeit und ließen sie sogar sich in Wechselreden mit ihnen ein. Wenn da so ein kleiner Bursche war, der da was Bescheid wusste, dann hat er die fragen dürfen und die haben den mitgenommen in die Wechselgespräche. Ob Jesus seine Bar Mitzwa hinter sich hatte oder nicht, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, eher nicht. Es ist trotzdem interessant, er ist 12 Jahre alt und doch schon recht mündig geworden im Gesetz. Als er wurde mit 13, um es noch einmal zu sagen, in die Gemeinde, die religiöse Gemeinde Israels aufgenommen. Nun gingen die Eltern alljährlich zum Fest hinauf, Lukas 2,41, da war Jesus bestimmt auch mehrfach dabei und als er 12 Jahre alt war, war er ganz bestimmt dabei. Da sitzt nun Jesus im Kreis der Lehrer, nachdem die Eltern ihn gefunden hatten. Wir sind Lukas 2,41 bis 43, dann noch 46 und 47. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Hörte und fragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis, behalten Sie das Wort Verständnis im Ohr, wir werden noch darüber nachdenken, und seine Antworten. Und er sprach zu ihnen, den Eltern: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Hat Jesus schon gewusst, dass er nicht von Josef gezeugt war? Ich nehme es an, und trotzdem hatten seine Eltern da nicht richtig getickt. Etwas wird er schon mitbekommen haben, nehme ich an. Mit 12 Jahren, das ist die Vollmündigkeit auch, könnte man sagen, hat seinen wahren Vater erkannt. Mit 12 Jahren. Und der ihn ab sofort und ab jetzt unterweist, ist der himmlische Vater. Er kennt seinen Vater und da gab es bestimmt geistlichen Austausch mit ihm. Nicht so wie später, als er auftrat öffentlich. Aber er hatte einen Gebetsaustausch mit seinem Vater. Wusst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Jetzt möchte ich das noch einmal auf uns auslegen. Wisst ihr nicht, dass wir in dem sein müssen, was unseres Vaters ist? Wir möchten doch in der geistlichen Gemeinschaft mit unserem Vater sein. Wir möchten von ihm erzogen werden, auch wenn das wehtut manches Mal. Aber wir wollen es doch. So wie es auch Jesus wollte. Er blieb trotzdem seinen Eltern untertan. Aber wie gesagt, es begann jetzt das Erziehungswerk des Vaters. Und da kommt nochmal dieses Lukas 2,52 dazu. Und Jesus, jetzt kommt das Wort noch einmal. Und Jesus nahm zu an Weisheit, wieder kommt die Weisheit, an Alter, auch Körpergröße, und Gnade bei Gott und den Menschen. Der Prozess geht weiter, weil er noch Kind ist letzten Endes. Aber die Weisheit wird noch einmal erwähnt. Es ist Gottes Weisheit jetzt. Er ist den Spuren Salomos, dem weisen König, der über Tiere und Pflanzen alles Mögliche redete. Gnade bei Gott und den Menschen. Da kommt einfach das positive Wesen Jesu zur Geltung. Es ist, einmal mit der modernen Sprache zu sagen, bei den Menschen mit seiner Heiligkeit gut angekommen. Weisheit ist das große Thema bei Jesus, selbst die Weisheit, Sprüche 8. Er ist uns geworden zur Weisheit, 1. Korinther 1, Vers 30. Auch wir sollen auf der Erde wie Jesus in Weisheit zunehmen, damit wir der Welt antworten können. Nur durch seine Weisheit war Jesus in der Lage, das Ränkespiel der Feinde zu durchschauen. Zu seiner Weisheit gehörte auch das, vor allem später dann auch, dass er Einblick und Durchblick in das Wesen des Menschen hatte. Er kannte, was im Menschen war, so lesen wir später von ihm. Ja, nun ist noch der Jüngling Jesu zu besprechen. Das kann ich kurz machen. Warum? Weil wir alle keine Jünglinge mehr sind hier. Dann ist das etwas, was man erwähnt, aber da kann ich euch dann keine geistliche Hilfe geben. Da müssen wir es über die Älteren sagen. Psalm 119, ein ganzer Messias-Psalm. Wie wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit gehen? Antworten, dem er sich hält an deinen Worten, das hat er gemacht. Seiner Gewohnheit gemäß ging Jesus jeden Sabbat in die Synagoge. Das gehört auch dazu. Wir dürfen unsere Jugend fragen, und was macht ihr? Schnell noch ein Wort zu seinem Beruf. Der Vater war Tekton, das heißt, er war Bauhandwerker, nichts anderes. Dieser schöne Begriff Zimmermann, das klingt zwar furchtbar gut und nett, aber das war er wahrscheinlich auch. Der hat alles gekonnt, Mauern und Dachdecken und was alles dazugehört hat. Aber er war eben Bauhandwerker. Sein Beruf steht nicht in der Bibel. Er war nur der Sohn des Bauhandwerkers. Zweifellos hat er dann Beruf auch gelernt. Man erzählt sich ja in der Kirchengeschichte erzählt, dass er hätte dann, der Vater sei früh gestorben, der Sohn hätte dann den Betrieb übernommen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls später, wie er dann öffentlich auftrat, zog die Familie nach Kapernaum. Da war von einem Baugeschäft dann nicht mehr die Rede. Jesus kam nicht als Schöpfer auf diese Erde, er war es zwar, aber er kam als Leidensknecht auf diese Erde, und deshalb ließ er auch seinen Berufstitel Schöpfer der Welt da oben in den Himmel, in der Herrlichkeit. Er war nur der Sohn des Tekton, der Sohn des Schöpfers, der Sohn Gottes letzten Endes. Dargestellt durch Josef. Zum Lernprogramm Jesu gibt es eine ganze Menge Schriftstellen, insbesondere Sprüche 1 bis 9. Sprüche Kapitel 1 bis 9 ist eine einzige und einzigartige Unterweisung des Sohnes. Höre, mein Sohn, mein Sohn. Und dann zwischendurch, wir sind auch ein Sohn. Da kommen auch die Söhne zwischendurch, ihr Söhne. Also, das ist etwas, was auch wir lernen können. Ich gestehe Ihnen etwas zu den Sprüchen, damit es auch ein bisschen Farbe bekommt. Ich habe da schon so Lasterkataloge, so Kataloge gelesen. 50 Dinge, die man lesen soll, ob das auf mich passt, ob ich hier Schwachstelle habe, die ich von den Thron Gottes bringen muss oder nicht. Also mit diesen Lasterkatalogen, da habe ich, nicht die der Bibel, sondern die man da so in den Büchern liest, habe ich so meine Probleme, da bin ich nicht so richtig rot geworden. Aber wenn ich die Sprüche lese, da geht es anders. Denke ich, ja. Oh je. Das passt, nicht wahr? Und deshalb ist das wichtig, dass wir das immer wieder lesen und dann einfach merken, wir sind Fleisch und Blut, und dann mit unserem Herrn darüber ins Reine kommen. Das ist ganz wichtig. Also die Sprüche, ein großes Erziehungsprogramm, 31 Erziehungskapitel, aber besonders dann die Kapitel 1 bis 9. Ich wollte Ihnen noch ein paar Verse aus dem Psalm 119 vortragen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Psalm 119, Vers 67. Man könnte sagen, der Vers 67 und der Vers 59, die sind in diesen 176 Versen nicht auf Jesus geschrieben. Ich glaube das nicht. Bevor ich gedemütigt wurde, heißt es, irrte ich, und jetzt bewahre ich deine Verheißung, deine Zusage. Jesus hat nie geirrt. Aber ich sage hier, das Wort ist geschrieben vor dem Sündenfall, vor dem Fall Satans. Da gab es noch keine negative Ladung in den Worten. Ich lege das einfach aus, bevor es eine negative Ladung bekommen habe. Ist nicht der übliche Weg, trotzdem. Was war denn damals, bevor ein Fall Satans war? Da war Jesus in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und der Vater unterwies ihn auch damals, sie haben das ganze Programm durchgesprochen. Aber etwas war noch nicht. Es war noch nicht in der Praxis bewährt. Und Jesus war noch nicht auf der Erde, um den Gehorsam zu lernen, wie in Hebräer 5 steht. das war noch offen. Und deshalb musste Jesus gedemütigt werden, um den Gehorsam zu lernen. Man kann das übersetzen jetzt auf Jesus. Bevor ich gedemütigt wurde, war das, was du mir, Vater, gesagt hast, noch nicht in der Praxis bewährt, in der Praxis ausprobiert. Das kam dann später. Vier Verse weiter in Vers 71 im Psalm 119 heißt es dann, dass er tatsächlich gedemütigt würde. Und Jesus wurde massiv gedemütigt. Damals beim Vater war auch seine Wonne, steht in Sprüche 8, Vers 30, hat vor ihm gespielt, hat mit den Menschen sich unterhalten. Es war auch die Zeit der Vorbereitung auf die kommende Praxis. Damals hat der Vater mit dem Sohn alles durchgesprochen. Die ganze Verheißung, alles hat er durchgesprochen. Da gibt es eine Stelle, Psalm 19, Vers 106. Ich habe geschworen, ich habe dem Vater geschworen. Das war damals. Jetzt muss ich den Vers selber aufschlagen, dass ich mit meinem Mund nicht sündige oder so ähnlich heißt es. Ich habe geschworen, und halte es aufrecht zu beobachten, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Das war alles das Vorbereitungsprogramm, wenn Jesus kommen soll. Ja, und dann kam er, wurde gedemütigt. Dann heißt es, er wurde unter die Engel erniedrigt. Philipper 2, Vers 7 und 8. Auch Hebräer, er wurde unter die Engel erniedrigt. Hebräer 2, Vers 7. Hebräer 5, Vers 7, er musste in Gehorsam lernen. Wie wir auch übrigens. Wie wir auch. Nicht immer schön, aber wir müssen es lernen. Und dann hat Jesus gelernt. Es kommt im Psalm 119 dreimal vor, ich will lernen, und dreimal. Und neunmal lehre du mich. Und wir müssen auch sagen, Vater im Himmel, lehre du mich. Und das Ergebnis ist dann das, was in Psalm 119 steht, ab den Versen irgendwo, hab's da aufgeschrieben, irgendwo ab, 98, ich bin weiser als meine Feinde. Ich habe mehr Verständnis als die Alten. Nicht? Da kommt es, er nahm zu an Verständnis und Weisheit. Das ist meine Bitte. Ich bitte auch, darf auch eure Bitte sein, Vater, gib mir Verständnis für das Wort, Verständnis für das, was ich in dieser Welt tue. Vater, gib mir Weisheit gegen die Welt, Weisheit für das Verständnis des Wortes und so weiter. Dann heißt es, ich bin weiser als die Alten und so weiter. Weiser als die Feinden heißt es, verständiger als die Alten und einsichtsvoller als die Lehrer. Und viele Gläubige in dieser Welt, kleine Menschen, von denen heißt es, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. 1. Korinther 1, Vers 25. Nicht wahr? Weil wir eine Zukunft haben, wenn wir den Schöpfer kennen, weil wir Gott kennen und die anderen kennen ihn nicht. Deshalb blicken wir viel weiter in die weite Zukunft. Wir können keine Arithmetik und keine Integral- und Differentialrechnung und so weiter, das können die alle besser vielleicht wie wir. Aber wir kennen den Schöpfer und wir wissen etwas von der Weisheit Gottes, die stärker ist als das Weise der Menschen. Und das können wir an Jesus lernen. Und das möge er uns auch schenken, in dieser Beobachtung der Person Jesu. Und jetzt ganz zum Schluss. Und jetzt ist das Lernprogramm Jesu fertig mit ungefähr 30 Jahren. Und jetzt wird Jesus in die Arena geschickt. Gott nimmt die letzten Hilfsmittel weg, die er noch gehabt hat. Er geht in die Taufe. Es kommt die Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Es kommt der Heilige Geist, du eine Taube. Und dann geht's ab in die Wüste. Und der Satan versucht ihn. Jetzt ist er im Boxring. Jetzt ist der Weltmeister Jesus gegen den Herausforderer. Sieger bleibt Jesus, Gott sei Dank. Und ich wünsche uns, dass auch wir Sieger über die Sünde bleiben. Der Weg Jesu möge uns ein bisschen dazu helfen. Gott segne Sie.